wir haben gemeinsam quasi irgendwie ein Fußballspiel verloren, dann ist man darüber natürlich sauer und regt sich auch auf und ist vielleicht auch mal sauer auf den Schiedsrichter etc. Aber man gibt nicht allen möglichen Leuten die Schuld, sondern man guckt eben, hey, das und das ist hier nicht so gut gelaufen. Wie können wir das nächste Spiel gewinnen beispielsweise?
Ich darf mir in Selbstfürsorge begegnen und mich fragen, was sind die nächsten kleinen Schritte, die ich unternehmen kann, um wieder handlungsfähig zu werden. Und manchmal ist das wirklich nur, ich schaffe es morgen zu duschen und mich normal wieder anzuziehen. Ja? Und nicht zu negieren, dass es schrecklich ist, sondern wirklich anzuerkennen, meine Situation ist gerade furchtbar, ich bin am Ende, ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe. Und sich dann fragen, was gibt mir trotzdem Kraft? Woran kann ich mich trotzdem festhalten?
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalie Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Clausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Clausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Schön, dass du da bist. Danke, dass du eingeschaltet hast. Alle drei Wochen erwartet dich ein neues Schwerpunktthema, das die Orientierung gibt und neue Denk- und Handlungsräume eröffnet. Hier im Podcast und auf Social Media. Werde Teil unserer Community, abonniere den Podcast und folge uns auf LinkedIn und Instagram. So verpasst du nichts mehr. Wir freuen uns, dich an Bord zu haben. Legen wir los. Wir leben ja in sich ständig verändernden Zeiten. Die Geschwindigkeit wird immer rasanter und manche Menschen werden davon auch ganz unsicher. Deshalb wollen wir uns heute einmal zwei Begriffen widmen. Und das eine ist das Growth Mindset und der zweite Begriff ist das große Thema der Resilienz. Liebe Ranghild, wir starten einmal mit Resilienz und dann treffen sich die Begriffe aber auch irgendwann im Laufe der Folge. Bitte, wie immer, wir kennen das schon von dir, was ist denn Resilienz? Was versteht man darunter?
Unter Resilienz verstehen wir so eine psychische Widerstandskraft, also eine Art Immunsystem, so kannst du es dir eigentlich vorstellen, dass wenn es irgendwie turbulent zugeht, wenn man in unsicheren Zeiten lebt oder sich nicht gut fühlt, dass man irgendwie die Fähigkeit hat, sich davon wieder zu erholen und auch in der schlechten Phase irgendwie eine Anpassung zu finden.
Und sind das dann, also kann man sich das so vorstellen, ich finde diesen Immunsystembegriff schon mal super, so kann man sich das richtig bildlich vorstellen. Sind das so die klassischen Stehaufmännchen, die nach Krisen einfach immer schnell die Krone wieder richten und weitermachen? Oder wie können wir uns so resiliente Menschen gut vorstellen?
Ja, das ist so. Auf der anderen Seite finde ich deshalb diesen Begriff vom Immunsystem irgendwie ganz schön, weil das halt nicht bedeutet, dass sie gar nicht krank werden. Also es ist nicht jetzt so, dass an denen alles abprallt und dass die überhaupt nichts als schwierig empfinden oder so, sondern die haben eben die Fähigkeit, sich selbst durch diese Krise zu navigieren, weil für mich Resilienz eben auch ganz viel mit einer Aktivierung zu tun hat. Also wirklich mit dem Eingreifen, mit dem sich selbst wieder kalibrieren, um in einen guten Zustand zurückzukommen. Also ganz ursprünglich kommt ist übrigens aus der Materialforschung und da ging es darum, wie schnell ein Material, wenn es gedehnt wird oder wenn es einem besonderen Druck ausgesetzt wird, wieder zur Normalform zurückfindet. Und das sind eben für mich diese zwei Dinge der Resilienz. Erstens, dass das Material, also in dem Fall dann du, unter dem Druck nicht brichst oder reißt oder wie auch immer und dass du auch die Fähigkeit hast, wieder zu dir und zu deinem guten Normalzustand zurückzukommen und, wenn es gut läuft, sogar so eine posttraumatische Wachstumserfahrung zu machen, also danach sogar noch gestärkter zu sein.
Und ist das was, womit man auf die Welt kommt? Gibt es einfach beschenkte Menschen, die besonders resilient sind?
Das ist eine große Frage, ja. Also da ist man sicher nie ganz sicher, was woher genau kommt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass man mit einem gewissen, da ist eine Ausrichtung schon auf die Welt kommt und es natürlich dann erlernen kann, wie Ranghild sagt, oder auch ausbilden kann, dann ist es sicher etwas, was an verschiedenen Punkten hängt. Nämlich einmal damit, also es gibt generell Menschen, die sind resilienter von Natur aus. Das ist so, weil die, eigentlich wie das Beispiel von Ranghild, auch mit dem Immunsystem oder manche vergleichen das auch mit Pflanzen. Ein Lotus-Perl-Effekt wäre vielleicht ein bisschen zu heftig, um in Entwicklung zu gehen. Aber wenn man so einen schönen Bambus hat oder ähnliches, was wächst, dann kann das sich eben wieder aufrichten und eben nach der Krise ja sprichwörtlich schütteln. Die Themen wären aber, dass du eben irgendwie wahrscheinlich einen gesunden Optimismus hast. Das hilft zum Beispiel sehr stark, also dass man einfach positiver auf die Welt guckt.
Und der wäre angeboren?
Angeboren ist, finde ich, eine herausfordernde Frage, was angeboren ist, weil du ja auf eine Welt kommst und natürlich wächst man mit einer gewissen Stabilität auf vielleicht oder kommt mit dieser auf die Welt, aber da gibt es sehr viel Forschung zu, dass das natürlich man auch eventuell, gibt es emotional etwas unstabilere Menschen, also die einen höheren Neurotizismuswert haben und da geht man auch davon...
Stopp. Neurotizismus ist, glaube ich, ein Begriff,
genau,
den wir erklären müssen.
Da kommen einem so viele Gedanken, weil dieses kommt man so auf die Welt und dann ist man einfach so, da würde ich sagen, das hängt von so vielen Faktoren ab, die man nicht auf ein Feld runterbrechen kann.
Aber können wir vielleicht sagen, es kann ja beides sein, oder? Nature und Nurture. Weil ich glaube, es gibt schon, je nach Charaktereigenschaften und so Temperament, gibt es schon bestimmte Grundvoraussetzungen, die manche vielleicht mit ein bisschen mehr Polster kommen lassen.
Das stimmt.
Oder?
Ja, das stimmt. Also es ist ja generell so, wie du dann natürlich am Anfang deines Lebens auch schon mit den ersten kleineren Krisenerfahrungen umgehst. Und das ist dann immer, wie du die Erfahrung dann interpretierst, auf welchen Nährboden die fällt. Und wenn du natürlich davon ausgehst, dass du vielleicht gar nicht so richtig selbstwirksam bist, also wirklich als kleines, sagen wir mal irgendwie krabbelnd, irgendwas etwas nicht erreichen kannst, dann mag das nicht so schlimm sein, wenn jemand eben dich irgendwie lächelnd in Empfang nimmt und wieder aufrichtet oder dir dabei dich unterstützt. Also das wäre ja auch, dass du eine gewisse Co-Abhängigkeit hast, aber danach wäre es natürlich auch so, dass du einfach Erfahrung sammelst und das wären ja so erste kleine Krisen und dass du dann guckst, ah, die waren gar nicht so schlimm, es geht weiter.
Was ich daran so spannend finde, ist auch vor allen Dingen dieser Beziehungsaspekt, der ja ganz früh schon startet, ne? Also du lernst ja, jetzt abgesehen von deiner Natur, lernst du in deiner sozialen Umgebung, in deinem Umfeld zum Beispiel, wie regulieren meine Eltern Stress, ja? Also sind die irgendwie total flatterig immer und schreien sich gegenseitig an und verlieren ihre Kontenance, wenn mal irgendwie ein bisschen, was weiß ich, Zeitdruck entsteht oder wenn es in der Familie Probleme gibt oder so. Wie zum Beispiel wird das Konzept erlernt, dass du auch um Hilfe fragen kannst, also weil das sind schon, finde ich, so innere Arbeitsmodelle, mit denen du dann später auch deine Stressbewältigung angehst, ne? Wie du Stress bewertest, inwiefern du auch gelernt hast, wie Johann gerade meinte, dass du den inneren Glaubenssatz hast, die Umstände auch beeinflussen zu können, ne? So.
Vielleicht könnt ihr einmal noch, ihr redet ja die ganze Zeit darüber, aber Nature und Nurture sagt vielleicht nicht jedem was. Könnt ihr die Begriffe noch einmal übersetzen.
Genau, also Nature versteht immer das, was quasi genetisch schon in dir angelegt ist. Und wie Johann gerade meint, es gibt natürlich gar nicht so richtig messbare Faktoren, mit denen man jetzt sagen könnte in der Forschung von Säuglingen, was davon schon drin ist. Aber man weiß, dass eben bestimmte Temperamentausrichtungen angelegt sind, dass sowas wie Extraversion oder Introversion kannst du eben sehr früh messen. Und deshalb gibt es einen Aspekt von, es gibt Faktoren in deiner Persönlichkeit, die eher begünstigen, dass du eine hohe Resilienz hast. Also wenn ein Kind zum Beispiel extravertiert ist, Enthusiasmus oder die Suche nach positiven Erfahrungen ist ein Teil von Extraversion. Und das wiederum ist etwas, also du hast es gerade Optimismus genannt, was die Resilienz begünstigt, ne? Und wenn du eine Offenheit hast für neue Erfahrungen, also das ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal, was als recht stabil gilt, was sozusagen angeboren ist, dann hast du ja vielleicht auch mehr Mut oder Neugierde, auch mal Sachen auszuprobieren. Und bist vielleicht auch eher gewillt, Krisen als Chancen wahrzunehmen oder so. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele, davon gibt es natürlich noch mehr.
Genau, und da sind wir dann ja im Persönlichkeitsspektrum und dann hattest du ja gerade gefragt, was kommt woher? Da kann man natürlich schon sagen, gibt es Forschung dazu, wenn zum Beispiel in dem Fall ja die Mutter eben auch schon sehr durch ihre Umstände möglicherweise sehr gestresst ist, dass sich das zum Beispiel auch theoretisch schon über die Blutbahn, die direkte Verbindung zum Kind übertragen kann. Das heißt aber nicht, dass das Kind automatisch dann auch immer gestresst sein muss, oder sondern man kann es eben entwickeln. Das finde ich an dieser tollen, an der Resilienz und an der Resilienzforschung, an dem Growth Mindset, wo wir ja noch zu kommen, das ist im Grunde ein Entwicklungsmuster, was eben durchaus ausgebildet werden kann. Und das finde ich hier auch so versöhnlich, gerade in den jetzigen Zeiten, dass man auch eben immer wieder erlernen darf oder immer wieder dem begegnen kann, dass man wirklich auf Themen Einfluss hat.
Selbstkenntnis ist die Voraussetzung für ein stimmiges Leben. Ein Leben, das sich wirklich nach dir anfühlt. Deshalb sprechen wir hier im Podcast über Themen, die dich hoffentlich in deiner persönlichen Entwicklung unterstützen. Wenn du tiefer einsteigen möchtest oder direkt mit uns sprechen willst, kontaktiere uns gerne für eine Beratung. Wir beraten auch SchülerInnen und AbsolventInnen und begleiten sie dabei, ihre Stärken zu entdecken und ihren eigenen Weg zu finden. Mehr Infos findest du auf unserer Website und im Link in den Shownotes.
Daniel, du hast ja gerade so toll diese ganzen Faktoren, die positiv auf die eigene Resilienz einzahlen, uns schon präsentiert. Kannst du da vielleicht nochmal mit ein paar Beispielen, also warum sind jetzt Menschen, die extravertiert sind, resilienter?
Also ein Teil von Resilienz ist ja auch, dass der in sozialer Verbundenheit wurzelt. Und das kann man sich ganz pragmatisch vorstellen. Wenn du eine Krise hast oder irgendwie vom Leben gebeutelt oder geschüttelt wirst und du bist in sozialer Unterstützung aufgehoben, weil du Menschen kennst, denen du vertraust und die du um Hilfe fragen kannst, die dir vielleicht auch einfach so Kraft geben, ohne dass sie jetzt irgendwas Spezielles tun, dann geht es dir halt besser. Und das ist ja ein Teil von Extraversion, ne? Beziehungen auch aktiv zu suchen, vielleicht eine höhere Dominanz auch zu haben, also sich ein bisschen besser auch durchsetzen zu können in einer Krise zum Beispiel. Ne? Und sowas wie Humor oder Geduld oder so wirkt auch positiv darauf ein, wie du mit Stress umgehst. Und wir beziehen das ja jetzt, weil du gerade nach Nature und Nurture gefragt hast, auch stark auf die Persönlichkeit. Aber sowas wie frühe Beziehungserfahrung ist ein Umfeldaspekt, ja, und auch, also das beschreibt ja dann Nurture, wie man eben groß wird. Und auch das Umfeld generell, also wie du dich auch wohlfühlst da, wo du eben bist. Ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Menschen unterschiedlich sind, dann hat es schon einen Effekt auch auf die Resilienz, ob du am richtigen Ort bist. Und das kennt man ja auch zum Beispiel vom Arbeiten total gut. Jemand kann der brillanteste Wissenschaftler sein, wenn er oder sie dann aber die ganze Zeit nur Kaltakquise machen muss und irgendwelche Vorträge und Netzwerkveranstaltungen besuchen muss, dann ist diese Person zwar immer noch brillant, aber es merkt man halt weniger und sie ist wahrscheinlich etwas gestresster, weil sie halt nicht im richtigen Umfeld steht. Johann hatte ja gerade schon so eine Pflanzenmetapher gebracht und die finde ich total gut, weil ein Bambus ist eben flexibel, ne? Wenn da richtig viel Schnee drauf fällt, dann taut der Schnee und der Bambus gibt vielleicht vorher unter diesem Schnee nach, aber der steht wieder auf. Und zu diesem Nature- und Nurture-Thema noch eine kleine Sache. Es gibt ja auch häufig so die Baummetapher, ne? Wie stark du verwurzelt bist. Also wenn dann so ein Sturm im Leben kommt, bleibt der Baum dann stehen. Und da könnte man aber eben auch sagen, und das ist diese Umfeldkomponente, die Sozialisationskomponente, sagen wir mal, du bist ein Flachwurzler, ja, irgendwie so eine Birke oder so und bist vielleicht nicht so resilient verankert in der Erde, dann hast du vielleicht trotzdem die Möglichkeit, im Laufe deines Lebens eine Flexibilität zu erlernen, ja, und dann haut dich der Sturm eben auch nicht um, trotz der Tatsache, dass du nicht so tief verwurzelt bist.
Zusammenfassend, die Resilienz, also so wie ich auf die Welt komme, da gibt es so ein paar Merkmale, die das begünstigen und gleichzeitig genauso wie beim körperlichen Immunsystem, ich kann es trainieren. Habe ich das richtig verstanden?
So sehen wir es, genau.
Beziehungsweise auch stärken, weil was eben spannend ist, das heißt ja nicht, dass man eben bei jeder Krise einfach sagt, ach easy peasy, war nix, weil das wäre dann eben Lotus-Perl-Effekt, das ist für die Entwicklung und die vielleicht Individuation auch nicht immer so gut, weil
so
man...
toxische Positivität.
Ja, genau, toxische Positivität, euch mal gerade. Genau, die habe ich glücklicherweise nicht. Und da ist es aber ganz interessant, dass es eben dann eher so ist, genau, wir haben gemeinsam quasi irgendwie ein Fußballspiel verloren, dann ist man darüber natürlich sauer und regt sich auch auf und ist vielleicht auch mal sauer auf den Schiedsrichter etc. Aber man gibt nicht allen möglichen Leuten die Schuld, sondern man guckt eben, hey, das und das ist hier nicht so gut gelaufen. Wie können wir das nächste Spiel gewinnen beispielsweise?
Das finde ich eine super Metapher für
dann
die Teamarbeit.
Weiter, nicht? Und da kann man viel, also vom Sport kann man ohnehin ja für solche Etappen super viel lernen.
Und ich finde für die Teamarbeit das super, was du gerade gesagt hast, so diese Retrospektive zu machen. Sagen wir mal, man hat irgendwie so einen Sprint in der Projektarbeit gehabt und dann sind ein paar Sachen nicht gut gelaufen. Wenn man dann in der Retrospektive unterscheidet zwischen, okay, welche Muster können wir erkennen, die jetzt begünstigt oder ungünstig darauf eingewirkt haben, was für ein Ergebnis wir hatten, dann zu unterscheiden von so Blaming und Shaming, ne? Also, dass man Leute nicht beschämt, weil das natürlich wahnsinnig stark negativ auf die Resilienz einwirkt.
Genau, also es gibt halt quasi die persönliche Schiene und dann gibt es eben das, was Ranget ja gerade so schön mit Organisation und eben dann quasi der Struktur des Teams und auch der Unternehmenskultur, die sich, und da ist ganz wichtig, dass eben diese auch Fehler machen dürfen und damit dann eben nicht irgendwie, wie du sagst, Blaming, Shaming, sondern eben das dann auch wieder umsetzen dürfen für die Zukunft, dass es eben auch anders geht.
Also bei der Vorbereitung auf dieses Thema habe ich mich gefragt, wird man im Laufe des Lebens automatisch resilienter, weil man ja irgendwie mehr Krisen wahrscheinlich erlebt?
Ja.
Kann man das sagen?
Ist eine spannende Frage. Also ich glaube, tendenziell ist es wohl so, das hat man auch in der Corona-Krise gesehen, dass wohl ältere Menschen damit tendenziell gut umgegangen sind in der Grundgesamtheit. Das heißt aber nicht, dass es allen gut ging, ne? Das ist ganz wichtig. Also ich würde mir das wünschen, dass alle Menschen resilienter werden im Alter, aber es gibt da nicht ganz klare Ausrichtung für, weil dann natürlich auch härtere Krisen dazukommen können, die man vielleicht dann wirklich nicht mehr kontrollieren kann und dann ist die Resilienz vielleicht kurzzeitig futsch gegangen. Aber dabei könnten eben dann wieder helfen gute Beziehungen. Man merkt einfach, dieses Geselligkeit mit gesunden, guten Menschen zusammen zu sein, stärkt irre. Und jetzt ist natürlich das im Moment, das gesellschaftliche Thema macht ja auch obendrauf noch Druck. Das heißt, man ist schon sehr herausgefordert, sich eben sein Immunsystem gut zu stabilisieren und sein Stresslevel auch gut in der Balance zu halten.
Also wir haben ja gerade davon gesprochen, dass es Nature und Nurture gibt. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass auch die Umfelder, in denen man sich aufhält und in denen man seine Krisen erlebt, einen stärkenden oder einen schützenden Aspekt sozusagen reingeben können, dann würde ich sagen, hängt es eben ganz stark davon ab, wo und wie du deine Krisen erlebst und was du auch währenddessen über dich selbst glaubst. Ne? Wenn du zum Beispiel eine Krise mit einem sehr angeschlagenen Selbstwert erlebst, dann findest du vielleicht einen Misserfolg wie eine Bestätigung dafür, dass du eben irgendwie nichts kannst oder dass du nichts wert bist.
Hast du da ein Beispiel?
Und dann kann das eine Downward Spiral werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowieso schon Angst habe in einer sehr leistungs- und wettbewerbsorientierten Unternehmenskultur und dann muss ich jetzt eine Präsentation halten und diese Nervosität, die ich habe, denn, und das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Aspekt, resiliente Menschen haben eine bessere, also eine sozusagen effizientere Stressregulation. Und Stress ist ja auch ein Körperthema, ne? Das erleben wir ja auch physiologisch und nicht nur psychisch. Und sagen wir nun, diese Person ist also maßgeblich gestresst, schwitzt, hat irgendwie einen Fokusblick, Cortisolausschüttung through the roof und dann soll die jetzt eine Präsentation halten, dann wird es natürlich nicht so cool, ja, weil sie gar nicht von dem, was sie alles weiß, alles abrufen kann. Und wenn sie dann gleichzeitig noch diesen vielleicht geknickten Selbstwert hat, dass sie denkt, sowieso nicht so gut zu sein wie die ganzen Alpha-Tiere und Silberrücken, die sich da Ellenbogen an Ellenbogen durchkämpfen, dann geht sie vielleicht aus der Präsentation raus mit diesem inneren Mindset und denkt sich, tja, siehste, wusste ich doch, ne? Habe ich irgendwie, war mir ja eh klar, ich bin hier nicht so gut wie andere. Und dann ist das wirklich so eine Spirale, die nach unten geht und dann führen eben Krisen nicht unbedingt dazu, dass man resilienter wird. Ich glaube, Resilienzentwicklung heißt auch, dass die Krise dich so fordern darf, dass du es gerade noch bewältigen kannst und dass du darauf auch zugreifen kannst.
Okay, und wenn wir uns jetzt diese Person nochmal vorstellen, was würden wir der, wenn die jetzt zu uns in die Beratung kommen würde, wie würden wir mit der üben oder was würden wir der raten?
Also bei dem Umfeld, wenn wir das Umfeld betrachten in Bezug auf Resilienz, dann ist ein Faktor super entscheidend, nämlich eine Person-Umfeld-Passung. Und auf den Job bezogen bedeutet das, dass es einen Job-Person-Fit gibt. Das heißt, hier ist deine Persönlichkeit, hier sind die Anforderungen vom Job und möglichst viel davon muss übereinstimmen. Weil du eben dann das Gefühl zumindest in der äußeren Bestätigung und Bestärkung hast, boah, hier bin ich am richtigen Platz. Also würden wir mit dieser Person entweder, sie macht es alleine mit unserem Online-Jobcrafting-Kurs, der wirklich super ist, um strukturiert für sich rauszufinden, wie muss es denn für mich eigentlich sein, damit ich meine Kräfte wirklich nutzen kann. Oder sie kommt zu uns in die Beratung und dann führen wir ein Jobcrafting-Coaching durch und gehen das einzeln mit ihr auf ganz vielen Ebenen durch, wie das Umfeld für sie gestaltet sein muss, wie sie sich selbst das Umfeld gestalten muss, um widerstandsfähig zu sein. Weil letztendlich ist Resilienz so ein ganz dynamischer Anpassungsprozess von auf der einen Seite eben Anpassung in der Krise, aber dann auch Erholung und Erholungsgeschwindigkeit.
Jetzt frage ich mich, wir sind ja jetzt gerade hier bei so einem schönen Jobbeispiel, da finde ich, kann man sich vorstellen, das ist machbar. Was ist, wenn so Krisen einen so richtig umhauen? Also ich denke jetzt an so Schicksalsschläge, ja. Weil du ja gerade so schön gesagt hast, wenn es so gerade noch bewältigbar ist, dann kommt man da gut wieder hoch. Was ist, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich nicht mehr bewältigbar? Also die ganz schlimmen Schicksalsschläge.
Da sprichst du eine meines Erachtens ultra wichtige Komponente von Resilienz an. Und zwar ist das der Schutzfaktor Sinn bzw. Lebenssinn oder Sinn erleben. Das ist etwas, was wir aus der Resilienzforschung wissen, was Menschen eben zu Rückkehrern macht, ne? Also, dass die so wie Phönix aus der Asche steigen, je nachdem, was das für eine Krise war, ist ja jetzt auch egal, ne? Für den einen, weil ich meine, bei Stress geht es auch immer darum, wie bewertet man eine Situation. Für den einen ist so eine dramatische Situation gekündigt zu werden. Für den anderen ist es vielleicht der Verlust eines lieben Menschen, entweder durch Trennung oder auch durch Tod. Also alles, was zum Beispiel gesundheitlich auch stark einschränkt oder Unfälle, das sind solche Themen, bei denen man ja dann quasi ins Wanken kommen kann und sich vielleicht nicht wieder erholt. Und da geht es meines Erachtens eben ganz stark darum, in kleinen Schritten zu denken. Erstens, also auf der ganz pragmatischen Ebene, ne, sich zu fragen, okay, ich muss jetzt nicht the life of a party sofort wieder sein. Ich darf mir aber in Selbstfürsorge begegnen und mich fragen, was sind die nächsten kleinen Schritte, die ich unternehmen kann, um wieder handlungsfähig zu werden. Und manchmal ist das wirklich nur, ich schaffe es morgen zu duschen und mich normal wieder anzuziehen. Ja, das können ganz, ganz kleine Sachen sein. Das andere ist eben wirklich nochmal in diese Sinnkomponente tiefer einzutauchen. Und nicht zu negieren, dass es schrecklich ist, sondern wirklich anzuerkennen, meine Situation ist gerade furchtbar, ich bin am Ende, ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe. Und sich dann fragen, was gibt mir trotzdem Kraft? Woran kann ich mich trotzdem festhalten?
Spielt der Glauben da eine Rolle? Also ich denke gerade parallel, während du das schilderst, denke ich gerade an so Beispiele von irgendwie schlimmen Unfällen und danach wirklich völlig eingeschränkt sein, querschnittsgelähmt oder was auch immer und die dann trotzdem durch einen Glauben irgendwie dann ein ganz anderes neues Leben gestartet haben und dann vielleicht auch anderen was weitergeben oder eine Stiftung gründen oder anderen helfen, die das Gleiche erlebt haben. Ist das sowas, was ihr meint mit Sinn?
Ja, das würde dann natürlich in jedem Fall, also in jedem Einzelnen liegen, ob er darin die Kraft entwickeln kann, darin tieferen Sinn oder eben wirklich den Glauben ans Leben zu haben, dass es weitergeht. Ich finde das total tröstlich, wenn man das schafft. Das würde voraussetzen, dass man logischerweise ein bisschen seine Perspektive wechselt. Und dafür wäre es dann wichtig, dass man, es gibt ja Menschen, die haben sehr fixe Glaubenssätze oder Fixed Mindsets. Und da könnte man vielleicht auch ganz gut überleiten zu dem Growth Mindset, was natürlich ein dolles Wort ist. Aber das hilft einem natürlich dann fixe Gedanken übers Leben und was ist, wenn ich alleine bin, dann Schritt für Schritt, wie Rangel das sagt, vielleicht ein wenig zu entknoten und zu sagen, hey, ich kann das Leben auch anders gestalten. Das würde dann eben eine gewisse Öffnung voraussetzen und eine gewisse Grundflexibilität, auch geistige Flexibilität. Und da, finde ich, hilft total Glaube und auch an den größeren Sinn und Zusammenhang im Leben zu denken.
Voll. Und was ja auch bekannt ist, ist, dass Sinn das Nervensystem beruhigt, ne? Und bei Resilienz geht es ja ganz viel darum, wie du mit dem Stress, den das Leben macht, umgehen kannst. Und deshalb ist es auf jeden Fall eine dominante Strategie, für sich selbst eine Sinnperspektive im Leben zu finden. Das muss nicht das göttlich-transzendentale sein. Wir haben eine ganz tolle Folge, wir verlinken die in den Shownotes, zum Thema Sinn aufgenommen. Da kann man für sich dann selbst mal rausfinden, was einem im Leben eigentlich so eine Sinnperspektive gibt. Also was man sagen kann, so ein ganz bisschen Stress im zu viel bringt dann doch manchmal zu Fall und dann eben muss man sich wieder rausarbeiten. Mir fällt gerade eine lustige Geschichte ein, die ich jetzt im Nachhinein irgendwie so bezeichnend finde zum Thema Sinn. Und zwar habe ich mich konfirmieren lassen mit 14. Da musste man ja damals so Konfirmationssprüche aussuchen, wisst ihr das noch? Mhm. Und ich hatte nicht so eine leichte Zeit, ohne da jetzt in Details zu gehen, aber es war wirklich anstrengend und auch so, dass ich ein bisschen gezweifelt habe manchmal am Leben. Und dann weiß ich noch genau, habe ich mir diesen Konfirmationsspruch, es war Psalm 73, ich glaube Lutherbibel, weiß jetzt aber nicht mehr so genau, könnt ihr ja hören, das ja überprüfen. Auf jeden Fall ist der Spruch, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und dieser Psalm geht so weiter, dass man eigentlich sozusagen Trost in Gott findet und alle, die von ihm weichen, kommen quasi um. Und letztendlich ist in dem Psalm auch zu lesen, dass Gott die umbringt, die seine Treue brechen. Ja? Und ihr merkt schon an der Sprache, dass ich auf jeden Fall eine trotzige Phase hatte. Ja? Aber was mich da jetzt in der Vorbereitung zu der Folge irgendwie so, merke ich jetzt gerade, so emotional gestimmt hat, ist, dass man daran, glaube ich, schon meine Art der Resilienz damals auch sehen konnte, dass trotz der Tatsache, dass es wirklich einfach scheiße war und ich das Gefühl hatte, was ist hier los in meinem Leben, hatte ich innerlich irgendwie so eine ganz klare Vorstellung von Gerechtigkeit und dass langfristig die Menschen, die sich eben nicht korrekt verhalten, auch dafür Rechenschaft ablegen werden müssen und dass das nicht meine Aufgabe ist, darüber zu richten, sondern es ist meine Aufgabe, in dieser schlimmen Zeit irgendwie standhaft zu bleiben und handlungsfähig zu bleiben und an das Gute zu glauben und mein Leben zu gestalten. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es, glaube ich, schon auch maßgeblich für meine jetzige Widerstandskraft. Also,
ja, dass wie würdest du die beschreiben? Also jetzt, wenn wir mal so den Business-Kontext sehen.
Wie würdest du die sehen?
Also ich empfinde dich als sehr resilient. Wir haben ja hier schon einige Herausforderungen managen müssen, so wie wahrscheinlich in jedem Unternehmen. Aber ich hatte nie, ich als Mitarbeitender habe nie gezweifelt, weil du immer so klar warst, dass das auf jeden Fall alles immer klappen wird.
Ja, also ich glaube schon, dass meine Resilienz sich auch im Leben natürlich noch mehr ausgebildet hat. Es gab ja auch einige Krisen. Leute, die uns schon länger zuhören, kennen ja auch ein paar davon. Und da, coole Überleitung, die ich jetzt mal mache, kommt mir sicher auch zu Pass, dass ich definitiv ein Growth Mindset habe.
Sehr gut. Johann, was ist denn ein Growth Mindset? Wir wollen immer diese Definitionen einmal so ein bisschen festzurren, damit wir auf jeden Fall eine gute Basis haben.
Genau, das ist eigentlich ein, wie es dann Growth, also Wachstumsmentalität oder eben auch ein dynamisches Denken. Das finde ich immer so schön daran, weil das nämlich ja dieses schöne Beispiel zeigt, es kann quasi auf Knopfdruck dann durch eine gewisse Herausforderung in der Adoleszenz, also Erwachsenwerden-Phase, dann irgendwie, das ist ja eine tolle Metapher, die Rangel da gerade erzählt hat. Und gleichzeitig für andere, die es vielleicht manchmal ein bisschen langsamer angehen wollen, können, dürfen, dann wäre das eben auch einfach nur, hey, ich fange an, so leicht, ne, den Perspektivwechsel anzunehmen. Und das Gegenstück wäre eben das, was ich vorhin einmal sagte, dieses Fixed Mindset. Ne, das wäre immer, es ist halt so, weil es so ist. Man kann nichts ändern. Ich bin der Mitarbeitende, die Führungskraft entscheidet. Also wenn man sich quasi immer so ein bisschen zum auch Opfer der Umstände respektive der Rahmenbedingungen macht. Es gibt sicher Rahmenbedingungen, die man nicht ändern kann. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Das macht auch Resilienz übrigens aus, dass man das weiß, was man auch einfach nicht allmächtig verändern kann.
Oh, da fällt mir noch ein. Resilienz macht auch aus, dass man gute Grenzen setzt. Kann, genau. Wenn es wirklich zu viel wird.
Genau, also das heißt, Resilienz ist keine, nicht, ist eine Superpower, aber heißt auch nicht, man ist vor allen Krisen gefeit und dürfte keine Trauer oder Sorgen empfinden. Und dieses Growth Mindset ist eben wirklich, ich kann Dinge dann auch sowohl aus der Krise, aber auch sonst im Nachgang verändern, anpassen, gestalten und darin wachsen. Jetzt könnte man es sehr amerikanisch betrachten, dann wäre Growth wahrscheinlich wirklich auch kapitalistisches Wachstum, aber es kann auch, wir würden ja immer sagen, Persönlichkeitswachstum, Individuationsreise, also wirklich sich selber auch reifen und entwickeln, wäre übrigens auch gleichzeitig ein Schritt, um viel, viel resilienter zu werden. Also ich bin zum Beispiel über die Jahre eher resilienter geworden. Ich war sicher nicht immer resilient.
Durch ein Growth Mindset?
Also ich könnte da viele Punkte durchgehen, glaube ich, aber eben einen gewissen Glaube, auch eine gewisse Impact zu haben, was man eben inhaltlich macht, ein Glaube an Menschen, an meine Haltung, an Werte, nicht zu früh alles abzuwerten oder zu entwerten, ganz im Gegenteil, sondern eben auch dann, ja, so ein Contribution könnte man das nennen und auch so eine Verbindung. Ich habe so ein Verbindungsgefühl.
Ich bin ja hier die Beauftragte, das Ganze mal so ein bisschen ins Leben zu bringen. Vielleicht können wir uns mal so eine Kundin vorstellen, die heißt jetzt Anna und die hat ein richtig schönes Growth Mindset.
Hallo Anna.
Und Anna bringt Paul mit und Paul hat ein Fixed Mindset. Und vielleicht können wir mal anhand von Anna und Paul mal so ein paar Beispiele bringen. Wie äußert sich das dann in einem Gespräch mit uns? Die sind jetzt beide in der Beratung.
Also da fallen uns, glaube ich, tausende Beispiele.
Ja, genau. Also man könnte das jetzt zum Beispiel auf ein Projekt übertragen, in dem sie irgendwas machen müssen, was sie vorher noch nicht konnten. Ich habe aber gerade an Kindergeburtstag gedacht und auch da hätten Paul und Anna wahrscheinlich schon in frühen Jahren den Unterschied bewiesen. Zum Beispiel bei meiner Nichte haben wir so einen hier Jonglierwettbewerb gemacht bei dem Geburtstag.
Advanced.
Und da konntest du, also da ging es nur um wenig Bälle, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ging es eigentlich nur darum, denen mal was zuzumuten, was sie noch nicht können. Und das konnte man so gut sehen, weil da gab es dann Kinder, die gesagt haben, oh ja, wie geht denn das? Ich probiere das mal und so. Und dann gab es Kinder, die das gar nicht erst versucht haben, weil sie gesagt haben, ja, jonglieren kann ich nicht. Und das wäre in dem Moment eben Paul, der einfach sagt, ja, das kann ich nicht und das konnte ich auch noch nie. Und ein Fixed Mindset bedeutet eben, dass man davon ausgeht, dass Fähigkeiten und Talente angeboren sind und dass du entweder geile Ergebnisse erzielst, weil du halt halt dafür gemacht bist oder dass du es halt quasi gar nicht erst versuchen brauchst. Ne? Dementsprechend ist deine Lernkurve natürlich auch viel flacher. Also es zieht sich dann sozusagen nach hinten negativ durch. Und Anna, die du gerade beschrieben hast, die würde halt, egal mit was sie konfrontiert ist, erstmal überlegen, okay, das kann eine Wachstumschance sein. Hier kann ich vielleicht Talente ausbilden, die ich noch nicht habe. Ihr inneres Mindset ist wahrscheinlich eher so ausgerichtet, dass sie sagt, ich kann dran wachsen.
Und jetzt gehen Anna und Paul in die Oberstufe und sind unterschiedlich gut in Mathe.
Mhm.
Wie würden die sich dann äußern?
Also Paul würde weniger gewillt sein, überhaupt Herausforderungen anzunehmen. Und wenn er Kritik bekommt, dann bezieht er das auf sich als Person. Ne? Also wenn dann jemand sagt, Mensch, das hast du nicht so gut gemacht, dann leitet er daraus eine Identitätsbestimmung ab. Also ja, kann ich halt nichts. Ich bin halt nicht so gut. Ja?
Ich bin halt nicht gut in Mathe.
Genau,
oder
bin ich halt
oder
nicht.
Oder der Lehrer ist schuld. Oder es sind nicht die Beispiele, die mir liegen. Mhm. Oder genau. Oder ich kann es eben einfach nicht. Das sind
genau. Und Paul würde sich auf jeden Fall auf die Ergebnisse fokussieren. Ne? Sein Blick wäre darauf, was hat er hingekriegt oder nicht hingekriegt. Und Annas Blick wäre viel prozessualer. Deshalb fand ich das cool, dass du gerade dynamisch gesagt hast, weil genauso sehe ich es auch. Also es ist eben ein dynamischer Blick darauf, wie man sich Dingen nähern kann und was man sich aneignen kann. Und Menschen mit einem Growth Mindset, die sehen Kritik auch als quasi ein Geschenk, je nachdem, wie sie geäußert ist. Aber auf jeden Fall sehen die da drin die Möglichkeit, eben Prozesse und Strukturen zu verändern, damit sie ihr Lernen verbessern. Ja,
also
damit
ich kann
sie
das noch nicht.
Genau, ich kann das noch nicht. Die Frage ist auch nicht, ob ich das kann, sondern wie ich das hinkriegen könnte. Ne? Und genau, also sie sehen aber auch Fehler dann zum Beispiel eher als, würde ich sagen, eine Lernchance als eine Bedrohung. Und das merkt man im Unternehmen ja auch total, wer wie auf Neuigkeiten oder auf Dinge, die die Person noch nicht so häufig gemacht hat, reagiert.
Da ist aber auch total schön, dass es dann natürlich so eine Range gibt. Das heißt, nicht jeder muss in allen Bereichen ein Fixed- oder ein Growth-Mindset haben. Das finde ich auch ganz schön. Das könnte man sich nach der Folge auch nochmal so ein bisschen überlegen. Wo bin ich vielleicht ein bisschen im Moment festgefahren in meiner Lebenswelt? Ne? Wo denke ich vielleicht?
Daniel gibt am Ende auch noch richtig gute Tipps übrigens. Also hört unbedingt bis zum
Darauf
Ende.
Freuen wir uns. Oder ich habe vielleicht Lebensbereiche, da habe ich einen totalen Wachstumsgedanken. Und das ist auch wichtig, das zu wissen, dass wir natürlich Menschen sind, die jetzt nicht immer nur in Growth denken und oder immer nur in Fixed, aber dass wir rausfinden, wo ist das vielleicht so, dass wir uns mit dem Fixed-Mindset auch einfach selber in die Quere kommen und uns begrenzen und dass wir für unsere Beratung, für auch das Jobcrafting-Thema, für überhaupt alles, sich von innen nach außen zu entwickeln, ist es natürlich wichtig, da eine gewisse Flexibilität zu entwickeln, dass man überhaupt sieht, ah, okay, das könnte man auch anders sehen.
Und was ich total wichtig finde, weil wir ja vorhin schon von toxischer Positivität gesprochen haben, Menschen mit einem Growth-Mindset, also einem Wachstums-Mindset, die haben ja nicht immer nur den ganzen Tag irgendwie Good Vibes, wie man so schön sagt, ne? Sondern die erkennen auch an, wenn irgendwas schwer ist und die merken das auch. Die können sich eben nur anders regulieren, um in dem Prozess positiv zu bleiben, also etwas zu sozusagen erschaffen, etwas Neues.
Wie machen die das?
Also das ist ja vor allen Dingen eine Haltung. Ne? Eine Haltung, die sagt, ich bin offen, ich schaffe eine Brücke für Veränderung. Ich habe irgendwie Lust, dass ich mich selbst auch weiterentwickle, Dinge besser kann, die ich heute noch nicht so gut kann. Die üben einfach. Also die haben erstmal so eine Wahrnehmung der Situation. Okay, es ist irgendwie mühsam. Oh, ich bin irgendwie traurig, dass ich das nicht geschafft habe bis jetzt. Ne? So. Und dann überlegen die sich aus diesem Gefühl heraus, aus dieser Selbstwahrnehmung, welche Strukturen und Prozesse müsste ich denn etablieren, um da drin zu reüssieren oder besser zu werden. Ne?
Wenn das eine Haltung, also genau, klar, verstehe ich, was ist denn so mit Disziplin und auch strukturiert und organisiert zu sein, das dann auch umzusetzen, weil ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich habe die gute Haltung dafür, aber ich mache es dann irgendwie am Ende doch nicht, also mich jeden Tag hinsetzen und Präsentationen gut vorbereiten, mich vor den Spiegel stellen, schon mal sprechen, gehört das nicht auch dazu?
Total, das meine ich mit, ne, du nimmst erstmal wahr, dann hast du auch per se einen Gestaltungswillen. Also du bist schon jemand, der glaubt, ich kann meine Umstände positiv beeinflussen und ich habe auch Lust drauf. Und dann das mit den Strukturen und Prozessen, da geht es ja genau darum, eben deine Lernbereitschaft dann auch in den adäquaten Modus der Ausübung zu bringen. Ne? Also zu sagen, okay, nochmal die Frage, wie lerne ich am besten? Und dann sich zu überlegen, ah, ich mache es vielleicht gerne mit Karteikarten. Die nächste Person sagt, Mensch, besonders gut bringe ich meine Fähigkeiten auf Vordermann, wenn ich dabei irgendwie spazieren gehe oder so. Also es gibt ja unterschiedliche Methoden.
Und dann kann man natürlich, wenn wir nochmal rauszoomen, ist es ja auch viel hilfreicher, wenn logischerweise das Team oder das Umfeld auch das ein wenig mit unterstützt. Also wir haben ja auch junge Leute in der Beratung, die irgendwie nach einem vielleicht Ausbildungsstudium suchen. Und da ist natürlich auch wichtig, zum Beispiel sich mit jemandem zu unterhalten, der seinen Job auch mag. Nicht? Also wenn die sich mit jemandem unterhalten, also sagen wir mal, Paul hat eigentlich Lust auf Mathe, hat sich nur in der Schule nicht getraut. Fixed Mindset, haben wir geklärt. Geht raus, wir empfehlen ihn irgendwie, ich sage jetzt mal Zahnmedizin, oder wir empfehlen ihn Tischler und man müsste da auch Zahlen irgendwie zumindest können. Dann wäre die Frage, okay, wie kann ich das denn rausfinden, ausprobieren? Das wäre das Wie. Also gehe ich vielleicht mal einen Workshop machen oder ich gehe mal 2 Stunden und frage mal, kann ich irgendwo mitarbeiten? Und dann wäre auch gut, dass da Leute sind, die ihre Arbeit zumindest zum Großteil mögen, nicht vergöttern, aber auf jeden Fall mögen, damit man auch einen guten Referenzrahmen hat. Und das war mir eben noch eingefallen, auch in der Vorbereitung. Wir sind ja manchmal hier bei toxischer Positivität in den Lehrbüchern. Man würde aber wahrscheinlich sagen, dass die deutsche Kultur im Moment manchmal in toxische Negativität abdriftet. Und das ist natürlich auch anstrengend, weil wenn man dann morgens aufwacht und sagt, ich habe Lust,
nichts, ne?
Und dann hageln die News auf einen ein, das ist anstrengend. Das heißt, da wäre es auch schön, wenn man sich gemeinsam ein bisschen mehr verbündet und eben sagt, hey, die Sachen, die wir beeinflussen können, die machen wir, die gehen wir an, die probieren wir aus. Also ausprobieren ist auch total wichtig.
Und das Growth Mindset, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, das hat ja schon auch die innere Einsicht, dass man durch Üben und Lernen besser wird, ne? Also das ist ja genau der Unterschied, dass man eben sagt, okay, ich habe eine prozessorientierte Betrachtung davon, dass ich mich entwickeln kann. Und ich finde, es gibt auch irgendwie so eine biologische Erlaubnis zu hoffen, weil wenn wir jetzt die neuesten Forschungsergebnisse anschauen, dann sehen wir ja immer deutlicher, wie hoch die Neuroplastizität eigentlich ist, also die Veränderbarkeit des Gehirns, ja.
Also und wie so ein Muskel, oder wie kann
genau,
ich mir das vorstellen?
Genau, wie ein Muskel oder wie ein Straßennetz, könnte man sagen. Also die Amerikaner sagen ja immer so schön, Neurons that fire together, wire together. Und damit sind eigentlich 2 Dinge gemeint. Nämlich, wenn du neue Dinge ausprobierst und dich da reinkniest und irgendwie versuchst zu lernen. Lernen funktioniert ja so, dass du Bekanntes mit Unbekanntem verknüpfst und umgekehrt. Das heißt, je mehr du in deinem Leben schon gelernt hast, desto höher ist der kumulierte Lernerfolg auch, ne? Also sich mal auszuprobieren im Unternehmen bei Sachen, die man vielleicht vorher noch nie gemacht hat, ist auf jeden Fall hilfreich, weil das dazu führt, dass man im Gehirn neue Vernetzungen schaltet und die bestehenden oder neu geknüpften Vernetzungen verdichtet. Also du musst dir vorstellen, wenn das ein großes System von Leitungen ist, ja, durch das irgendwas Cooles durchfließen kann, dann verknüpfst du quasi neue Neuronen damit, dass du neue Leitungen schaffst und die Leitungen, die du hast, die werden dicker. Das heißt, du kannst da auch richtig mehr durchschieben. Ja?
Ich und liebe deshalb, diese Bilder.
Und deshalb ist das Growth Mindset eben darauf ausgerichtet, prozessual auch sich reinzuknien. Ja? Also auch zu sagen, shit, Mann, das ist anstrengend, aber ich investiere in mich, ja, um eben mein Talent auszubauen.
Genau, deswegen ja immer und, ne? Also weniger aber, mehr und wirklich kleine, tiny steps. Also es gibt ja so Forschung, das sagt auch immer Tony Robbins, wahrscheinlich ein Growth Mindset Junkie.
Der Growth Mindset,
und
ja.
Der würde sagen, eben mit diesen kleinen Habits, wenn du die ja erstmal schon über ein Jahr jeden Tag nur 2 Minuten etwas liest, was dir zum Beispiel Freude bereitet, dann hättest du nach einem Jahr ja schon eben 365 Tage mal 2 Minuten. Und wenn du das natürlich hoch multiplizierst, hast du dann irgendwann richtig Wissen aufgebaut.
Und noch eine Sache, das finde ich nämlich im unternehmerischen Kontext so interessant. Da findet häufig eine Verwechslung statt. Das merke ich mit meinen Executive Coachings so krass. Und zwar haben wir irgendwie so dieses Thema, dass wir denken, High Performer sind ehrgeizig, ergo haben sie ein Growth Mindset. Das ist aber gar nicht unbedingt so. Also wenn du dir jetzt so einen richtig harten High-Performer vorstellst, der vielleicht aber innerlich ständig im Vergleich ist und einen Wahnsinnsdruck hat und irgendwie immer denkt, boah, wenn andere besser sind, dann falle ich zurück. Und wenn ich einmal irgendwie das nicht richtig hinkriege, dann bin ich weg vom Fenster und so. Und wenn der irgendwie ständig Angst hat, dass irgendwelche Rückschläge eine Entlarvung sind, dann ist er die ganze Zeit unter Druck, maßgeblich, überproduktiv, total in Kontrolle, hat eigentlich gar keine Lernfreude, sondern versucht immer nur, das unangenehme Gefühl von Misserfolg abzuwenden. Und das sind genau die KlientInnen, die dann irgendwann zu uns kommen und sagen, ja, auf dem Papier stimmt alles, aber ich fühle mich total schlecht. Und daran merkt man nämlich auch, dass Leute auch in Teilen ein Fixed Mindset haben, wenn sie sich zu viel rechtfertigen, zu viel vergleichen, entschuldigen, anderen die Schuld zuschieben. Ja, auch in jedem von uns fand ich so cool, weil Johann gerade meinte, unterschiedliche Lebensbereiche. Zum Beispiel perfektionistische Tendenzen zu haben, ist ganz häufig verbunden in dem Teil, in dem du perfektionistisch denkst, mit einem Fixed Mindset, weil perfektionistische Kunden von uns zum Beispiel auch häufig gar nicht sich trauen anzufangen, bevor sie nicht wissen, dass sie es perfekt können. Und wenn zum Beispiel Kleinkinder so aufgestellt werden und eben kein Growth Mindset hätten, dann würden sie, um diese Metapher jetzt nochmal ein bisschen auszubauen,
wir spannen jetzt den Bogen.
Genau, dann würden sie eben gar nicht die Mühe aufbringen, laufen zu lernen, ne? Weil ich meine, de facto kannst du erst laufen, wenn du laufen geübt hast, als du es noch nicht konntest, sozusagen.
Das ist echt ein gutes
Bild.
Und auch da kann man sehen, ist nicht schlimm, wenn man ein halbes Jahr später anfängt zu laufen. Das ist ja auch eine Range, nicht? Ob man mit das mit 9 Monaten anfängt zu krabbeln, mit einem Jahr schon steht oder dann vielleicht erst mit 1,5. Das wäre nicht besorgniserregend.
Richtig gut. Ihr hört, Rangelt kommt hier so richtig in Wallung.
Bevor ich zu doll losdrehe, muss ich gestoppt werden.
Gibt es ja noch eine Im-Kern-Folge. Da könnt ihr dann nochmal ganz tief einsteigen und da wird dann Rangelt nochmal alles los, was wir jetzt hier noch aufgespart haben. Was wir ja angekündigt haben und was wir natürlich nicht vergessen haben. Liebe Rangelt, du wolltest noch für das Training des Immunsystems ein paar Impulse geben, die ihr alle in den nächsten 3 Wochen bis zur nächsten Folge so richtig üben könnt. Und wir haben ja gesagt, am besten jeden Tag und in kleinen Habits. Also einmal bitte kleinen Impuls fürs Immunsystem und vielleicht auch für diesen schönen Gehirnmuskel, wie der trainiert werden kann.
Also ein paar Sachen haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, den inneren Dialog mal zu beobachten und sich zu überlegen, wann sage ich eigentlich, frage ich mich innerlich, ob mir etwas gelingt und kann ich das mal ersetzen durch, wie es mir gelingen könnte. Da auch eben genau diese Formulierung von, ich kann das noch nicht oder ich kann das bis jetzt nicht, anstatt sich selbst zu primen und zu sagen, ich kann es halt einfach nicht. Es ist heute so, es wird immer so bleiben. Was ich spannend finde für die Resilienz, ist mal zurückzugehen und so einen Dialog mit dem inneren Ich eine Aufmerksamkeit zu schenken und einfach zu sagen, was gab es denn mal für eine Krise in meinem Leben, die in der Zeit, in der ich sie erlebte, fast mich sozusagen Kopf und Kragen gekostet hat und im Nachhinein mir aber bewusst gemacht hat, was für eine Widerstandskraft ich eigentlich habe. Weil wenn ich dann zurückgehe und einen Dialog mit mir in der Situation führe, dann erhalte ich ganz viele Erkenntnisse darüber, was mich eigentlich stärkt und welche Fähigkeiten und Eigenschaften ich habe, um krisenresistent auch die nächste Stufe meiner Entwicklung, also das posttraumatische Wachstum sozusagen anzustreben. Und wir haben ja über Sinn gesprochen. Ich finde es total spannend, sich mal zu fragen, was gibt mir eigentlich Halt? Also wenn man mal zurück überlegt in seiner Biografie oder auch in seiner Leistungsbiografie, ne? Wir haben ja manchmal jetzt in den Firmen, sorry, ich muss noch einen kleinen Ausflug machen, weil ich finde, dass so Resilienz und wie darüber kommuniziert wird, auch eine Schattenseite hat, nämlich dass so eine übertriebene Resilienzerwartung auch Menschen zur Überanpassung bringt. Und zwar vielleicht auch in Umfeldern, in denen es ihnen gar nicht gut tut, ne? Also deshalb nochmal diese Abgrenzung. Fähigkeit, aber trotzdem sich zu fragen, okay, was gibt mir Halt? Dann im gleichen Schritt zu fragen, wo brauche ich Grenzen, um mich zu schützen? Und jetzt so ein ganz einfacher Tipp, in den nächsten Wochen ein paar Mal um Hilfe zu fragen.
Oh, super Tipp.
Und weil Resilienz eben auch eine Nervensystemsache ist, finde ich es total gut, vielleicht mal so eine kleine Atemübung zu integrieren. Also dann, wenn man besonders gestresst ist, vielleicht einfach mal vor die Tür gehen oder in die Waschräume und eine kleine Konzentration auf sich und seinen Atem vorzunehmen, weil man über den Atem natürlich auch den Parasympathikus, also das beruhigende Nervensystem, anheizen kann. Und das wirkt sich dann automatisch auf die Widerstandskraft aus.
Wow. Das sind ganz schön viele Tipps.
Einen darf man sich aussuchen.
Einen dürfte ich aussuchen, ist ein bunter Blumenstrauß. Und genau, vielleicht dieses, ich kann das noch nicht, kann man sich ja richtig schön als Mantra vornehmen und das immer wieder sagen, wenn man versucht ist, ich kann das nicht zu sagen.
Und was ich total wichtig finde, ist auch noch einmal zu sagen, für den unternehmerischen Kontext, wenn du eine Führungskraft bist, psychologische Sicherheit macht die Lernbereitschaft überhaupt erst praktikabel, ne? Also auch für Teams wirklich zu wissen, wenn die eine Adaptions- und Anpassungsfähigkeit entwickeln sollen, wenn die lösungsorientiert kreativ denken sollen, wenn sie auch sich trauen sollen, Fehler zu machen und dadurch innovativer zu werden, dann ist es eben total wichtig, in so einer Team-Retro echt zu sagen, okay, wir machen hier den Raum auf, um eben aus Fehlern systemisch und prozessual zu lernen. Genau wie Johann vorhin meinte, halt nicht ins Blaming und Shaming zu gehen, weil ich glaube, dass dass wir der Gefahr jetzt immer zu sagen, ach, die Leute sind halt einfach nicht resilient, jetzt sollen sie sich mal zusammenreißen, dass wir da so ein bisschen vorsichtiger sind und echt gucken, okay, mit welchen Mitarbeitenden haben wir es denn zu tun, wie bewältigen die unterschiedliche Stresssituationen, ne? Und wie,
also weil ein ganz wichtiger Faktor ist auch das Gefühl von Verbundenheit, ne? Oder
total.
Auch Anbindung.
Ja.
Und das, was Reinhard gerade so schön beschrieben hat, ist halt häufig im Moment so, dass ja so Extreme aufgemacht werden kommunikativ und dadurch schafft man eigentlich immer Trennung. Und wenn man darauf eingeht, dann geht es einem an sich nicht besonders gut. Da muss man schon sehr resilient für sein. Und ich glaube, manchmal sind dann die Menschen auch einfach total verunsicher, was sie denn nun eigentlich sein sollen. Ganz wahnsinnig resilient oder nicht so. Und deswegen wäre das hier auch ein Appell daran, dass man eben auch sich gute Zusammenhänge bauen darf und auch sich Menschen suchen kann, die einem gut tun, ne?
Und in der konkreten Tipp-Reihe jetzt noch aufgeperlt, vielleicht suchst du dir in deiner Organisation, in deinem Unternehmen einen Menschen, mit dem du das Gefühl hast, eine gute Verbindung zu haben. Und vielleicht besprichst du mit diesem Menschen mal das Thema, dem du jetzt gelauscht hast, nämlich wo und wie sind wir fixed oder Growth Mindset orientiert? Wie steht es mit der eigenen Resilienz? Denn sich anzuvertrauen ist auch immer etwas, was Bindung stärkt und Resilienz fördert.
Was für ein schönes Schlusswort. Sucht euch die Übung raus, die euch jetzt gerade so ganz spontan am meisten zugesagt hat und probiert es doch einfach mal aus. Was soll schon passieren? Im Sinne des Growth Mindsets finde ich das total passend, einfach mal zu sagen, komm, ich atme mal. Auch wenn ich da niemals sonst von alleine drauf gekommen wäre und es eigentlich gar nicht so richtig mein Ding ist. In diesem Sinne, schreibt uns gerne. Wir sind immer interessiert an eurem Feedback. Also wirklich, haut alles raus, was euch so einfällt. Stellt uns Anschlussfragen. Da gehen wir super gerne drauf ein. Wir antworten auf jede E-Mail. Wir sind sehr inspiriert auch durch euer Feedback, was neue Folgen angeht. Schickt uns eure Folgenvorschläge. Wir freuen uns da total drüber und natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf allen Plattformen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.